Hallo und herzlich willkommen zur Abschlussfolge der Podcast-Staffel in Funk und Fernsehen, in der wir uns heute noch einmal auf besondere Weise den beiden Medien annähern werden, um neue Blicke auf jüdische Geschichte und Kultur, deren Verständnis, aber auch Repräsentationen und Interpretationen zu erhalten. Mein Name ist Björn Siegel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg, von wo aus diese Staffel federführend betreut wird, wobei der Podcast-Kanal natürlich wie immer ein Gemeinschaftsprojekt des IGDJ aus Hamburg und des Moses-Mendelssohn-Zentrums für europäisch-jüdische Studien in Potsdam ist. Nachdem in der ersten Folge die Autorin und Regisseurin Gabriele Rose in die Produktionsprozesse des Films Arasi, der Engel von Hamburg, einführte und uns damit das Doku-Drama und das Leben der brasilianischen Konsulatsangestellten in Hamburg während der Nazi-Diktatur vorstellte, erweiterte die zweite Folge den Blick auf die jüdische Filmgeschichte. Im Gespräch führte Lea Wohl von Haselberg in die von ihr und Johannes Pretorius Rhein kuratierte Ausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt unter dem Titel Ausgeblendet, eingeblendet, eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik ein. In der dritten Folge wiederum erkundeten wir dank den Ausführungen von Branka de Fehr und Andrea Völker zu kunstgeschichtlichen wie geschichtlichen Aspekten das Gelände des NDR hier in Hamburg am Roter Baum und diskutierten den Zugang und Umgang einer Radio- und Fernsehstation mit ihrer Geschichte. In der heutigen vierten und damit Abschlussfolge werden wir Ihnen einen biografischen Zugang und damit Persönlichkeiten näher bringen, denen wir Sendungen wie Dalli Dalli oder das Streichquartett verdanken. Denn im Gespräch werden uns Anne Giebel in die Biografie von Hans Rosenthal und Beate Meyer in das Leben von Fritz Bentscher einführen. Anne Giebel hat in Oxford und München studiert, arbeitet an ihrer Dissertation über Hans Rosenthal an der Universität Jena und lebt zurzeit in Wien. Beate Meyer wiederum, für die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer keine Unbekannte, da sie schon einmal bei Jüdische Geschichte kompakt in Folge 2 zum Thema der Stolpersteine zu Gast war, promovierte an der Universität Hamburg und veröffentlichte neben vielen Publikationen im Bereich der NS- und Holocaust-Forschung auch eine Biografie zu Fritz Bentscher. Mit dieser Folge beschließen wir die Staffel in Funk und Fernsehen, wobei noch viele weitere Themen dieses Forschungsfeldes herausgearbeitet werden können, dies dann in der Zukunft. Ich wünsche Ihnen nun ein interessantes Zuhören. Freut mich ganz besonders, heute ins Gespräch zu kommen mit gleich zwei Kolleginnen, die zu mir ins Studio bzw. in unser Online-Studio gekommen sind und auf ganz besondere Weise uns nochmal heute neue Zugänge zum Oberthema der Staffel in Funk und Fernsehen geben werden, denn dank ihrer biografischen Forschung einmal zu Hans Rosenthal und auf der anderen Seite Fritz Bentscher werden uns Anne Giebel und Beate Meyer heute in die persönlichen Geschichten, in die Erfahrungen und Einsichten genau dieser beiden Persönlichkeiten des bundesrepublikanischen Funk und Fernsehens einführen. Erst einmal herzlich willkommen bei Jüdische Geschichte Kompakt. Schön, dass ich heute mit euch beiden ins Gespräch kommen darf.
Moin Moin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, mit der heutigen Folge wenden wir uns ja gleich zwei Biografien zu und erhalten ja einen ganz eigenen Zugang zu den Themen und vielleicht auch den Einrichtungen von Funk und Fernsehen, die ja letztendlich von Persönlichkeiten lebte und auch bis heute ja letztendlich lebt, von den Moderatoren oder Sprechern oder Schauspielern oder Regisseuren, QuizmasterInnen. Und das Ziel dieser heutigen Folge ist ja ein wenig über sie, diese Protagonisten, und auch über praktisch den Zugang über sie auf ihre Zeit, ihre Genres, vielleicht auch ihr Publikum und ihre Gesellschaft eben einen Einblick zu bekommen. Warum genau der biografische Ansatz vielleicht hier besonders lohnenswert ist, um einen Einblick in die Funk- und Fernsehgeschichte zu halten, das werden wir uns auf die Fahnen schreiben und herausarbeiten. Insofern hoffen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir Ihnen auch etwas Neues und eben durch die zwei Biografien etwas Biografisches näher bringen können. Um vielleicht erst einmal einen ersten Einstieg in die beiden Biografien zu erhalten, habe ich meine beiden Interviewpartnerinnen schon einmal vorgefragt, ob sie uns nicht die ihre Person über ein Format oder etwas Besonderes ihrer Persönlichkeit vorstellen könnten, für die sie besonders berühmt geworden sind und vielleicht dem einen oder anderen Hörer oder Hörerin noch bekannt sind.
Also Fritz Bentscher ist bekannt geworden durch seine vielen Rundfunksendungen im Bayerischen Rundfunk. als Moderator, aber auch als Schreiber, also von Texten und so weiter, als einer, der polarisierte, der immer wieder Konflikte erzeugte. Und später ist er dann also als Quizmaster im Fernsehen, zunächst also im regionalen Fernsehen sehr bekannt geworden und dann aber auch über die ARD bundesweit, bis er 1970 gestorben ist.
Und gibt es hier ein oder zwei besondere Formate, für die er steht oder für die er besonders berühmt geworden ist?
Am Ende seiner Rundfunkzeit hat er die erste Autofahrersendung der Republik entwickelt. Die hieß erst Nimm's Gas weg und wurde dann umbenannt in Gute Fahrt, weil diese Anspielung aufs Gas sollte nun raus, meinte seine Frau. Für die Tätigkeit als Quizmaster ist das Tic-Tac-Quiz besonders also bekannt geworden.
Und gibt es ein ähnliches Format vielleicht auch für Hans Rosenthal, die stellvertretend praktisch für ihn und seinen Ruhm in der Bundesrepublik stehen?
Ja, auf jeden Fall. Also Ruhm in der Bundesrepublik und in der DDR muss man bei Hans Rosenthal immer dazu sagen, denn von Anfang an war er über den RIAS, den Rundfunk im amerikanischen Sektor, und dann über das ZDF ja auch in der DDR sozusagen ist er rezipiert worden von Anfang an und war auch dort immer ein Begriff. Ja, die Sendung ist natürlich Dalli Dalli, geboren im Mai 1971, wird jetzt ja noch in Museen, ich war neulich im Kommunikationsmuseum in Nürnberg, da sprang er dann mit diesem berühmten Sprung auf einem Bildschirm rum, das war spitze, das charakteristische Wabenstudio, wo er durch die Tür kam und die Gäste willkommen hieß, also das war eine ZDF-Sendung, die bis zu seinem Tod lief. Aber ich würde auch dazu sagen, darüber hinaus war er genau wie Fritz Bentscher auch eine Radio-, eine Funkpersönlichkeit. Und allein gegen alle in den 60er Jahren lief samstags über alle bundesdeutschen ARD-Radiosender und den RIAS und eben auch über den RIAS in die DDR. Und das war schon ein Programm, das den Fernsehsendungen dieser Zeit am Samstagabend Konkurrenz machen konnte, das viele rezipiert haben. Genauso wie das klingende Sonntagsrätsel, ein ikonisches kleines Quiz, was er bis ganz kurz vor seinem Tod noch moderiert hat. Und das war vor allem für die DDR speziell gedacht. Ja, also das würde ich sagen, wären so die drei Sendungen, die auch wirklich vielen ein Begriff waren.
Bei beiden spielt natürlich eine Rolle, dass sie als jüdische Künstler, mal bekannter, mal unbekannter, sich in der bundesrepublikanischen Gesellschaft positionieren mussten und wollten und da auch in gewisse Spannungsverhältnisse immer wieder gerieten, was sie sozusagen über diese beiden Medien in die Gesellschaft tragen wollten und auch was die Gesellschaft von ihnen erwartete, um vielleicht auch in diesem Begeisterung der Publikums Begeisterung zu bleiben über die Jahrzehnte, und beide waren ja verhältnismäßig lange präsent in den beiden Medien und immer wieder sind sie, glaube ich, sowohl mit sich selber, aber auch eben mit der Gesellschaft, in der sie agierten, in Konflikt geraten oder mussten Aushandlungsprozesse durchlaufen. Gibt es hier vielleicht ein, zwei Schlaglichter, anhand derer wir noch so einen weiteren Aspekt von Fritz Bentscher und Hans Rosenthal uns verdeutlichen können, aufgrund von Auseinandersetzungen mit sich selber oder mit der Gesellschaft, in der sie sich positionieren wollten?
Ja, das gibt es natürlich, aber man muss ja, weil beide nicht nur Juden waren, sondern auch verfolgte Juden in der NS-Zeit, nochmal in die Geschichte der beiden zurückgreifen. Und bei Fritz Bentscher heißt das also, sich seine mehreren Leben angucken quasi. Der wurde 1904 in Blankenese bei Hamburg geboren, in einem jüdisch-orthodoxen Elternhaus aufgewachsen, zur Talmud-Tora-Schule gegangen und sollte dann in die Ledergroßhandlung einsteigen, was er auf keinen Fall wollte. Später sagte er, ich wollte mal etwas Wallung in unser Familienleben bringen, dadurch, dass ich das machte. Bentscher hat sich dann zum Theater begeben, schon als ganz junger Mann, als Statist. Er ist Schauspieler geworden, hat da also auch die Conférence geübt und er hat also die Choreografie eingeübt. Er war Tanzbuffo, er hat alles Mögliche gemacht in Hamburg und in Berlin und war am Ende der Weimarer Zeit schon ein gut verdienender Allround-Künstler. war kein Spitzenschauspieler, aber er hatte beim Jungen Rundfunk schon gearbeitet, er hatte beim Jungen Tonfilm schon gearbeitet und so. Und das brach alles zusammen, als dann die Nationalsozialisten an die Macht kamen und er eben auf den Jüdischen Kulturbund verwiesen war, wo er dann auch weiter gespielt hat, in heiteren Stücken oder Revuen, bis das nach 38 nicht mehr ging. Dann schulte er zum Sargtischler um und half bei den Vorbereitungen der jüdischen Gemeinde für die Deportation mit und wurde schließlich selbst deportiert. In Theresienstadt hat er dann wieder auf der Bühne gestanden, meist also in Revuen oder so Kleinstücken. Er wurde dann weiter nach Auschwitz deportiert, nach kurzer Zeit nach Dachau und von da dann nach ins Außenlager Kaufering verlegt. Und auch da, wenn es ging, stand er noch auf der Kabarettbühne. Als er dann 45, also überlebt hatte und freikam, ist er eben zum Rundfunk gegangen. Und es war einfach sein Impetus, er wollte jetzt an der Re-Education der deutschen Bevölkerung mitwirken. Das also hat die nächsten Jahre all sein Schaffen bestimmt. Also und zwar immer, egal ob er also das Wunschkonzert also leitete, ob er eine Wirtschaftsglosse schrieb oder ob er die Gedanken zum Weltfrieden, was auch ein Format war, was er von Anfang bis Ende selbst bestückte, war, es kam immer dieses Bedürfnis raus, die Deutschen, die jungen Deutschen, die desillusionierten Deutschen also zu überzeugen, dass die Demokratie die richtige Staatsform ist, dass sie daran mitwirken müssen, dass sie gegen Militarismus sein sollen, auch gegen alles, was der Militarismus mit sich bringt. Und daraus entwickelte er dann sein Markenzeichen. Also sein Markenzeichen war, Bencher ist Jude, Linker, KZ-Überlebender und Hamburger. Das war in Bayern ganz wichtig. Und er sprach auch immer mit einer norddeutschen, mit einem norddeutschen Ton. Und das, diese Politisierung, die hat er in allen Ressorts des Bayerischen Rundfunks dann in den nächsten Jahren eingebracht und sich trotzdem standhaft geweigert, in die Politikredaktion zu gehen. Er sagte, ich bin Ajit und Ajit gehört ins Kaffeehaus.
Gibt es vielleicht eine ähnliche Entwicklung oder ähnliche biografischen Lebensweg, den Hans Rosenthal genommen hat? Oder sind hier vielleicht auch schon leichte Unterschiede aufzuzeigen, genau, was wir gerade gehört haben von
Ja, also ich finde immer wieder frappierend die Überschneidung und dann doch die ziemlich starken Unterschiede. Der erste große Unterschied, sag ich mal, ist einfach auch das Geburtsdatum, woraus sich viel erklären lässt. Also Hans Rosenthal, Jahrgang 25, war mit Werner Angriss gesprochen, ein Mitglied der jüdischen Jugend im Dritten Reich. Also seine Jugendjahre hat er in dieser Zeit verbracht. Er hat davor sicherlich schon so eine Grundsozialisation gehabt, die dann für sein späteres Leben sehr wichtig war, für sein Festhalten an der Möglichkeit eines geglückten deutsch-jüdischen Lebens. Das hat sicherlich seine Vorgeschichte vor 33 und Familiengeschichte bewirkt. Aber eben, er war 1945 gerade mal 20 und hatte eigentlich nichts mehr übrig von einem Leben und hatte keine Existenzgrundlage, keine Ausbildung, nichts, worauf er letztlich zurückgreifen konnte. Also er ist, wie gesagt, das Dritte Reich hat er zunächst als Schüler, dann als jemand erlebt, der immer mehr in jüdisch-zionistische Umschichtungseinrichtungen gekommen ist, auf diesem Track war, den letzten Zug nach Palästina noch zu erwischen, ist dann aufgrund privater Schicksalsschläge doch geblieben bei seinem Bruder Weise, als Weise sozusagen, und ist in jüdisches Waisenhaus, jüdisches Jugendheim und schließlich eben zwangsverpflichtet worden zu einem Berliner Unternehmer, der dann aber in Pommern expandiert hat und ihn im Moment, in dem die Deportationen in Berlin eskalierten, zur Zwangsarbeit nach Pommern mitgenommen hat, was zu dieser Zeit nicht im Fokus des RSHH stand. Insofern war er dort, wie man das auch immer sagen kann, zu dieser Zeit sicher, für eine Weile prekär sicher, und ist dann, als es selbst dort brenzlig wurde, in den Berliner Untergrund gegangen und bei zwei einfachen Frauen, die ihm in einer Laubenkolonie geholfen haben. Die eine war christlich, die andere war eine Person wie seine Mutter, eine ganz normale Frau sozusagen, und eine Kommunistin hat ihm auch geholfen. Die haben ihm sozusagen Unterschlupf gewährt, bis die Rote Armee ihn 45 befreit hat. Also der erste Akzent ist einfach, dass sie sicherlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber der entscheidende Unterschied eben, dass Hans Rosenthal nicht im KZ war, dass 1945 bei ihm noch eine Art Restband, so würde ich das formulieren, zu dieser verstrickten, mit Schuld beladenen Mehrheitsgesellschaft bestand. Einmal durch diesen Fakt, dass ihnen geholfen worden war von diesen einfachen Frauen. Das war natürlich eine ganz wichtige Erfahrung. Und das nächste war, dass es in seiner Familie, seine Großeltern und zwei seiner Onkels, eine Tante, einen Onkel, haben in einer Mischehe, in einer sogenannten Mischehe gelebt und dort auch überwiegend Hilfe, soweit man das rekonstruieren kann, und Solidarität erfahren von den arischen Ehepartnern. Also diese beiden Punkte würde ich sozusagen bemühen wollen, um zu sagen, es hat bei ihm trotz allem Schlimmen, was auch er erlebt hat, und sein Bruder ist ermordet worden mit 11, das ist sicherlich das Schlimmste, die meisten seiner Verwandten auch, hat er dieses Restband gehabt, was ihm so eine Art Grundhaltung gegeben hat, es vielleicht nach 45 nochmal zu versuchen, sozusagen mit dem Deutsch-Jüdischen. Er ist dann auch wie Fritz Bentscheid so gefühlt 2 Minuten nach Kriegsende bei der neu gegründeten Rundfunkanstalt gelandet und ist da quasi katapultiert worden in eine Karriere, von der es eigentlich dann nur noch nach oben ging, zunächst bei dem sowjetisch kontrollierten Rundfunk und dann bei den Amerikanern. Was seinen Antrieb betrifft, das ist das Spannende. Also sicherlich hat er immer behauptet im Nachhinein, dass es ihm darum ging, zum Rundfunk zu gehen. Das hat er am virulentesten um 1980 behauptet, um den Menschen, die dieser Goebbels-Propaganda ausgesetzt waren, ein anderes Judenbild zu vermitteln. Und das war sicherlich etwas, was ihn angetrieben hat. Das war bestimmt nicht nur eine Erklärung, die er erst 1980 sich ausgedacht hat, obwohl ich glaube auch sehr viele ganz pragmatische, existenzielle Faktoren eine Rolle spielten dafür, dass er beim Rundfunk gelandet ist. Er brauchte einfach Essen, er brauchte etwas, um seine Existenz zu sichern. Und wo sollte er hingehen? Er hatte keine Ausbildung, kein Abitur, nichts. Es war logisch, dass er sozusagen so bei den Amerikanern oder bei den Besatzungsbehörden sozusagen angefangen hat. Also das spielte beides, glaube ich, eine Rolle. Das ist ja auch menschlich und normal. Das hat er Zeit seines Lebens verfolgt, diesen Versuch durch sein Auftreten, durch seine Art, so eine Art jüdischer Sympathieträger zu werden, die Menschen, in die diese Goebbels-Propaganda im Kopf hatten, mit so einer Art Gegenbild, durchaus vielleicht sogar als so eine Art Gegenpropagandist zu agieren und die, wie er das beim RIAS gelernt hat, die Hearts and Minds der Deutschen in diesem Bereich sozusagen zurückzugewinnen. Das ist das eine. Das zweite ist Stichwort Demokratisierung und Erinnerung. Er hat ja viel länger gelebt als Fritz Bentscher im Sinne von viel länger der Bundesrepublik begleitet. Man kann, wenn man bei Hans Rosenthal sucht, durchaus von Anfang bis Ende Punkte finden, wo sich die Handschrift eines Demokratisierers, eines jüdischen Überlebenden finden lässt, der versucht, über diese Unterhaltung etwas in die Gesellschaft reinzutragen, was eine Art Umorientierung, Demokratisierung, einen anderen Akzent als der lange vorherrschende im Umgang mit dem NS und dem Holocaust war. Aber ich glaube, der Kern einfach der Figur, und das ist vielleicht der Unterschied zu dem etwas offensiveren, etwas kompromissloseren, etwas schärferen Fritz Bentscher oder viel schärferen, würde Beate Meyer jetzt wahrscheinlich sagen, ist tatsächlich, dass der Kern seiner Geschichte doch der des Kompromisses ist und der des Versuchs, und das ist der zentrale Konflikt der Figur, finde ich, von Anfang an bis Ende. Ich muss was werden in dieser Gesellschaft, in der ich mit dem Rücken zur Wand stehe. Ich bin 20, hier geht mein Leben jetzt los in dieser Gesellschaft. Wenn man sozusagen den Kern sieht als seinen großen Kompromiss, hat er dann basierend auf diesem großen Kompromiss sich doch immer wieder Spielräume erschlossen und ist da dann meiner Meinung nach auch doch große Risiken auch eingegangen.
Auf der einen Seite sozusagen ein Vermittler, auf der anderen Seite ein vielleicht eher Provokateur, der sozusagen immer auch auslotet, wie weit er gehen kann oder welche Themen er vielleicht auch setzen kann in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit. Was war zum Beispiel so eine Art Provokation, die er sozusagen gezielt gesetzt hat, vor allen Dingen nach 1945, die ihn auch oder Fritz Bentscher in dem Sinne absetzt von, was wir gerade gehört haben, von Hans Rosenthal?
Ja, da gibt es ein, zwei oder 10, 20, also Punkte. Bencher polarisierte. Er polarisierte in jeder Sendung, egal ob er das Wunschkonzert moderierte und da diejenigen beschimpfte, die sich Nazi-Schlagersänger also ausgesucht hatten, oder ob er gegen die Marschmusik also polemisierte, woraus später ein Gerichtsprozess folgte, also mit der Deutschen Volkszeitung, oder ob er, also Entschuldigung, mit der Deutschen Soldatenzeitung, also genau das Gegenteil, oder ob er also von der Sendung abgezogen wurde in der Weihnachtszeit, weil er nicht besinnlich genug war. Da gab es ziemlich viel. Also er wurde auch als Jude angefeindet, was er eben immer vor sich hertrug auch. Aber er wurde auch angefeindet, weil er eben Hamburger war und damit unbayerisch. Und das also, da hatte er dann über die Oberammergauer Festspiele berichtet, was aus seiner Sicht ein viel zu langes also Stück war. Das hätte man aus seiner Sicht, und das hat er dann auch über den Sender gesagt, zusammenschneiden können, dann hätte man sich die schöne Umgebung noch besser angeguckt. Das Ganze kulminierte dann 1950, als er und auch eine ganze Menge anderer Kollegen den kommunistisch initiierten Stockholmer Friedensappell unterzeichnet haben. Einen Aufruf auf also Atomwaffen abzuschaffen. Und das wurde vor Wahlen dann also von Zeitungen aufgeblasen, und Bencher und sein Kollege Backhaus erhielten also ein Redeverbot, was also quer durch die Medien ging. Der Spiegel machte also groß auf und so weiter. Die beiden, obwohl Backhaus wie die meisten anderen Kollegen seine Unterschrift zurückgezogen hatten, wurden sie beide mit einem Redeverbot belegt, was ungefähr ein halbes Jahr dauerte. Bencher genoss aber diese Sanktionen und diese Folgen aus Polarisierung, sei es Gerichtsprozesse oder sei es eben er hat auch seine Stelle verloren, weil er seine Kompetenz überschritten hatte und so weiter. Also er blühte dann regelrecht auf und machte daraus dann den nächsten Joke und trug das weiter. Das führte nicht dazu, dass er kleinlaut wurde oder zurücksteckte. Und das führte auch nicht dazu, dass sich seine Zuhörer von ihm abkehrten, sondern also es gab dann immer waschkörbeweise, wie es hieß, also Protestbriefe, wenn er ein Redeverbot hatte, dass er wieder eingesetzt werden sollte. Und das machten die Funkverantwortlichen dann auch, obwohl er freier Mitarbeiter war. Also sie hätten es jetzt eigentlich nicht machen müssen nach dem Vertragsrecht. Bencher änderte das ungefähr so nach knapp 10 Jahren, als er dann nachher im Fernsehen war. Da zog sich dann der politisierende Bencher eigentlich ins Privatleben zurück, und er versuchte dann im Medium Fernsehen den Ansprüchen zu genügen, geriet dabei aber auch natürlich in Konflikte, aber in ganz andere. Beispielsweise hat er in einer Silvestersendung 1962 Lou van Burg kritisiert, der damals sehr beliebt war, ein anderer Quizmaster, und ist dafür bös beschimpft worden. Die Bild-Zeitung hat sich da reingehängt, und das ging nun gar nicht. Und er hat diese Rezensionen also zu Hause aufbewahrt und hat dann am Rand notiert: missvergnügter Arsch. Und trotzdem, nach außen hin hat er sich entschuldigt dafür und hat also eben gesagt, das ging nicht, da wäre er zu weit gegangen und so. Also er hat sich da doch dem Mainstream angepasst, hatte allerdings privat durchaus weiter seine Meinung dazu.
Was ja sozusagen spannend herauskommt, dass diese Persönlichkeiten, die uns beide vorgestellt hat, ja auch immer so ein Spannungsverhältnis haben zwischen Öffentlichkeit und Privat. Also wie viel private Informationen geben sie raus? Wie viel geben sie von sich selber auch preis, sei es von ihrer Leidens- und Verfolgungsgeschichte, als auch vielleicht danach über Privat, Familie, Freunde, wie engagiere ich mich in der jüdischen Gemeinde oder Gemeinschaft? Also sozusagen dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Persönlichkeiten, die vielleicht viele, die die beiden durch ihre Produkte kennengelernt haben, eigentlich gar nicht so auf dem ersten Blick wissen oder kennengelernt haben, da sie sozusagen immer nur das Bild des Öffentlichen, des Provokateurs, des Hamburgers in Bayern oder des Vertreters der Rias aus Berlin sozusagen vor sich haben oder Dalli Dalli den Sprung vor Augen sehen. Wie haben die beiden Protagonisten genau diesen Spagat geschafft, immer wieder ihre persönlichen Geschichten einfließen zu lassen und doch, das sozusagen ist eine Frage, ein Privatleben zu behalten, oder wollten sie das gar nicht? Also sozusagen, wie funktionieren die beiden Figuren, öffentlicher und privater Hans Rosenthal und öffentlicher und privater Fritz Bentscher?
Bei Hans Rosenthal ist die Dichotomie der jüdische Hans Rosenthal und der öffentliche Hans Rosenthal, sagen wir, weil er hat das sehr, das hat er auch kein Geheimnis gemacht, genossen, so eine öffentliche Figur zu sein. Also die Bild-Zeitung, die hört zu, diese ganzen Formate. Also er wurde da wirklich, ich habe mal beim Springer Verlag die Zeitungsausschnittsammlung gesehen, das waren, ich glaube, 10 Ordner. Also er hat jedem Journalisten zugesagt, der bei ihm zum Kaffee trinken kommen wollte, und hat seine Bilder an der Wand gezeigt und seine Spielesammlung und im Ferienhaus und am Trimmlich-Fahrrad und beim Heckeschneiden. Also Privatsphäre bei Rosenthal. Und das hat er aber auch genossen. Das war für ihn anscheinend Teil dieses Reparaturprojektes, das er verfolgt hat. Oder das hat ihm anscheinend etwas gegeben. Und ich glaube auch, dass er relativ authentisch rübergekommen ist. Also natürlich war er nicht immer so fröhlich wie vor der Kamera. Das ist ja normal. Aber dass er, glaube ich, so eine Wahnsinnsfigur vor sich hergetragen, der er gar nicht gesprochen hat, das glaube ich nicht. Aber der zentrale Konflikt oder die Spannung, auf die du anspielst, ist sicherlich bei ihm bis zum Zerreißen von Anfang bis Ende da gewesen. Das war der doch meiner Meinung nach, und das ist meine Erklärung oder These, sehr strategisch und professionell, auch was diese Belange betrifft, agierende Öffentlichkeitsarbeiter, der ganz genau, der über ein vortreffliches Gespür darüber ausgestattet ist, was du auch, Björn, eben gesagt hast, wie weit kann ich gehen, wo ist, was das Thema jüdisches Holocaust, NS betrifft, wo ist da gerade die Linie, die Schmerzlinie in die über 50% der Wohnzimmer, die ich erreichen will? Er hat ja nicht für ein Nischenpublikum funktioniert, sondern in über 50% der Wohnzimmer. Das muss man sich vor der Liberalisierung des Rundfunks einfach nochmal klar machen, dass Dalli Dalli lief donnerstagsabends zum Teil in mehr Haushalten als die Fußball-WM. Also das war die Zielgruppe, nichts Geringeres als das. Und da musste er natürlich, um da weiter erfolgreich zu sein, über ein, und das hat er gehabt, vortreffliches Gespür verfügen, wie weit sozusagen kann ich mit all diesen Bereichen gehen. Und deshalb ist das, was man als Spannungsfeld bei ihm sehen kann, doch sehr der Hans Rosenthal in der jüdischen Gemeinde, der sich zum Beispiel über die Hitlerwelle aufregt oder der über den Kohl-Besuch in Israel innerhalb des Zentralrats der Juden eine Berliner Protestnote vorliest, aber dann ein höchst unkritisches Interview mit dem Kohl für die ARD macht und sozusagen zum öffentlichen Buddy von Kohl geworden ist. Also da gibt's unheimliche Spannungen, auch schon in den 50er Jahren, der Quizmaster, der mit dem Wiedergutmachungsamt sich um, also wirklich, es ist tragisch zu rekonstruieren, wie er versucht, irgendwelche Aktien von seinem Vater wieder gut gemacht zu bekommen oder anerkannt zu bekommen, dass er keine Ausbildung hat und was ihm da an der Kafkaesken Manövern geboten wird seitens der Westberliner Behörden. Und im Parallel dazu macht er mit Theodor Heuss eine Riesenveranstaltung auf der Waldbühne, wo Berlin als die Burg der Freiheit gefeiert wird und verstrickte Figuren auf der Bühne stehen. Also diese Spannungen hat er von Anfang bis Ende, auch als sich das allgemeine Klima in der Bundesrepublik gewandelt hat, aushalten müssen. Und ich würde da doch sagen, das ist was, was auch an einem Menschen zerrt oder was ihn sozusagen doch auch belastet hat. Man findet noch aus den 80er Jahren die wenigen Briefe, also das, was ich mache, basiert sowieso auf einem ganz überschaubaren Konvolut an Ego-Dokumenten und Quellen. Aber es gibt wenige Briefe, die doch so eine gewisse Lakonie auch in den 80er Jahren verraten, als er sich mit einem ganz plakativen Erfolgsnarrativ über die Bundesrepublik als Erfolgsgeschichte öffentlich positioniert hat und dann aber dem Axel Springer, dem er sehr vertraut hat, schreibt, dass er fassungslos darüber ist, was an Anti-Israel-Sentiment in der Gesellschaft ist und dass er darüber also verzagt sozusagen. Und also diese Spannungen bezogen auf unterschiedliche Themenfelder in der Geschichte der Bundesrepublik gab es eigentlich bis zum Schluss und die gab es von Anfang an. Und die Spannung lässt sich letztlich nicht bis zum Ende nicht auflösen. Und das ist die Grundspannung natürlich eines jeden Überlebenden in dieser Gesellschaft. Das muss man ja sagen. Also die Themen, glaube ich, die Hans Rosenthal und Fritz Bentscher berühren, sind die jüdischen Themen der Bundesrepublik in vielerlei Hinsicht. Aber sie sind natürlich die Grundkonflikte und Spannungen, die er auszuhalten hatte, die hat, glaube ich, auch ein jüdischer Schuhverkäufer in dieser Gesellschaft aushalten müssen.
Und laufen bei Bentscher sozusagen diese Konflikt- oder Spannungslinien auch zwischen einem jüdischen Bentscher und einem öffentlichen Bentscher? Oder sind die Konflikte da vielleicht etwas anders gelagert?
Ja, das ist etwas anders gelagert. Nicht nur zwischen dem jüdischen und nicht-jüdischen Bentscher, es ist auch auf einer psychologischen Ebene anders gelagert. Also Bentscher stilisierte seine Lebenserfahrung, also die Verfolgungserfahrung. Einerseits brachte sie immer und überall ein, also als kurzen Spruch, als Geschichte, als Anekdote, aber er formte sie dabei und er löste sie von den Gefühlen ab, die er dabei sicherlich gehabt hat. Und das macht er immer. Das macht er zu Hause, das macht er in Drehpausen, das macht er im Rundfunk, das macht er teilweise nachher auch in der Zeit, also als er schon nicht mehr so politisch agierte, aber doch also während er filmte und so weiter. Also er verwandelte seine Umgebung in ein Probepublikum. Angefangen bei seiner Frau, über seine Freunde und dann im Rundfunk. Und er guckte immer genau, wie diese Lebenserfahrung, die er nun so stilisiert, also darbot, wie die ankamen bei seinem Publikum und veränderte die danach, damit sie noch besser ankamen. Oder nahm sich einen Teilbereich raus, den er weiterentwickelte. Das ist eine ganz schwierige Geschichte für seine private Umgebung gewesen, für seine Ehe. Beispielsweise hat er seiner Frau erzählt, er wäre schon mal verheiratet gewesen und hätte zwei Töchter gehabt und die Frau und die Töchter seien in Auschwitz ermordet worden. Diese Geschichte stimmt nicht. Also für seine Frau hat er da schlicht gelogen. Aber es ist ja was anderes. Das sind ja psychologische Prozesse, die sich da abspielen. Es ist die Geschichte eines Freundes aus Hamburg von ihm, die ihm sicher sehr zu schaffen gemacht hat. Aber dargeboten hat er sie und dann auch in einem kurzen Rundfunksketch nochmal verfremdet, so als wäre es A, seine Geschichte und als müssten alle die kennen. Also es müssten sich alle damit auseinandersetzen, aber nicht im Detail und nicht mit Gefühlen. Dann gab es aber auch den Bentscher, also der so privat war, dass nur seine Ehefrau das sah und kannte, der Bentscher, der nachts nicht schlafen konnte, der Tabletten nehmen musste, um zu schlafen, der immer wieder krank wurde, also als gesundheitliche Folgeschäden der Haft, also der Bentscher, der nachts aufstand und schrie und alles vom Fensterbrett fegte, was da stand, weil er Albträume hatte. Das durfte nicht nach außen dringen, auf keinen Fall. Und auch als er dann Ende der 50er Jahre einen physischen und psychischen Zusammenbruch hatte, durfte das nicht nach außen dringen, damit er seine Aufträge nicht verlor und damit niemand merkte, wie schlecht es ihm geht. Und aber auch das ist etwas Typisches für KZ-Überlebende. Also Forschungen, also insbesondere von Eitinger aus Norwegen, haben ergeben, dass auch der Teil der KZ-Überlebenden, die also sich vermeintlich gut wieder also in die Nachkriegsgesellschaft einfügten und im Erwerbsleben standen, nach meistens 10 bis 12 Jahren zusammenbrachen, wenn ihre Illusionen verflogen waren, wenn diese Anfangsenergie also erloschen war und dass sie dann also letztlich genauso erwerbsunfähig wurden wie andere. Das war bei Bentscher nun nicht der Fall. Also er erholte sich und der Zufall kam ihm zu Hilfe, dass er dann beim Fernsehen anfangen konnte und er fand sich selber nochmal völlig neu. Er entwarf jetzt eben einen anderen Bentscher, das war der Quizmaster und mit dem ist er dann also auch eigentlich ganz gut gefahren, bis 1970 dann sein zweiter Herzinfarkt kam, den sein Kollege Angstinfarkt genannt hat, weil Bentscher Angst hatte, dass er dieses neue Bild vielleicht nicht auf Dauer aufrechterhalten konnte.
Ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben Lust gemacht, Ihnen mehr über diese beiden Persönlichkeiten zu erfahren. Es gibt schon einige Literatur zu den beiden, die wir in den Shownotes natürlich verlinken werden. Und da können Sie dann sozusagen weiter eintauchen, genau in das Thema. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Es geht immer schneller, als man denkt. Aber am Ende der Folge fragen wir immer unsere Interviewpartnerinnen in diesem Fall, wo unsere Hörerinnen und Hörer das heutige Thema und vielleicht auch die beiden Persönlichkeiten Fritz Bentscher und Hans Rosenthal vielleicht nochmal nachklingen lassen können an einem digitalen oder auch realen Ort. Vielleicht gibt es da einen Tipp von dir, Anne, oder dir, Beate. Vielleicht, Anne, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Also ich würde vorschlagen, einen Tag in Berlin zu verbringen, und zwar auf den Spuren des Ostens und des Westens von Berlin, die für Hans Rosenthal eine interessante Rolle spielen. Also in Ost-Berlin, was also ehemals Ost-Berlin, im geografischen Osten von Berlin, gibt es verschiedene Gedenkmarkierungen für ihn, denn das Interessante ist, dass seine, wie er es nennen würde, das erste Leben sich komplett im Ostteil, geografisch gesprochen und dann auch politisch gesprochen, der Stadt abspielte, und sein zweites Leben eben im Westen. Das ist das, finde ich, Spannende. Also in Prenzlauer Berg, Weißensee, Lichtenberg, jüdischer Friedhof Weißensee, das sind alles Orte, Oranienburger Straße, Synagoge, in deren Umfeld seine Schule war. Die Synagoge hat er brennen gesehen am 9. November 38. Das sind alles Orte, in denen sich seine Kindheit und Jugend, seine jüdische Jugend im Dritten Reich abgespielt hat. Und danach, sag ich mal, über die Mauer würde ich empfehlen zu fahren nach West-Berlin, auf den Hans-Rosenthal-Platz, dort, wo früher der Rias war, der wurde jetzt nach ihm benannt. Und dieses Gebäude ist irgendwie, da kann man schon so ein bisschen ihm nochmal nachspüren. Da ist er groß geworden, da ist viele seiner Formate sind dort entstanden. Und ich bilde mir ein, dass man in einigen dieser Stadtteile dann auch wirklich noch so ein bisschen dieses kalte Kriegs-West-Berlin spüren kann beim Kaffeetrinken in Steglitz. Ja, das wäre meine Empfehlung.
Super. Beate?
Ja, für Fritz Bentscher müsste man in Hamburg, denke ich, auf den jüdischen Friedhof Stelling-Langenfelde gehen, wo er 1941, 42 bis Mitte 43 gewohnt hat und die Tischlerwerkstatt der jüdischen Gemeinde geführt hat, wo er auch Auseinandersetzungen mit diebischen, arischen, in Anführungszeichen, Schrebergärtnern geführt hat und so weiter. Auf dem Friedhof gibt es Führungen, da muss man sich erkundigen, wann die stattfinden, aber das, glaube ich, gibt einen ganz guten Eindruck, auch wenn dieses Gebäude, in dem er gewohnt hat, also nicht mehr steht. Und wenn man in München lebt, könnte man zum Nordfriedhof fahren. Da ist das Urnengrab von Fritz Bentscher auch mit einer Gedenkplatte. Also das kann man sich dann angucken.
Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben viel für Sie im Angebot, entweder zum Lesen oder Nachlesen oder auch einen etwas aktiveren Part in Berlin, Hamburg und München. Ich sage ganz herzlichen Dank an Anne Giebel und Beate Meyer für das wirklich interessante Gespräch. Und ich habe wirklich nochmal viel gelernt und vor allen Dingen neue Aspekte der beiden Persönlichkeiten kennengelernt. Herzlichen Dank an euch beide.
Wir danken dir.
Ja.
Damit sind wir schon wieder am Ende der 11. Staffel und wir hoffen natürlich, dass Sie viel Neues zu Funk und Fernsehen erfahren haben und auch am nächsten Freitag wieder einschalten werden, wenn das Team vom MMZ in Potsdam wieder die Staffelgestaltung übernimmt. Bleiben Sie bis dahin gesund und interessiert. Wir hören uns.